Die Atlas-Initiative präsentiert das Freiheitssymposium in Dessau. Es spricht Michael Werner über die Meinungsfreiheit.
Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Kennt jeder. Und jeder denkt, es endet an der Stelle. Es wäre toll, wenn es so wäre, wenn das Ding an der Stelle enden würde. Es wäre perfekt. Wie in Amerika, in den USA. Uneingeschränkte Redefreiheit. Man kann dort vom Staat nicht verfolgt werden. Egal, was man sagt. So, aber bei uns endet das leider nicht da. Unsere Grundrechte kommen gerne mit einem Ja-Aber daher. Wir kennen das ja noch aus der Clowns-Grippenzeit, dass die Grundrechte plötzlich weg waren. Und das geht halt. Denn es geht weiter in Absatz 2. Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Dann kommt der Absatz 3 noch, der geht um Kunst und Wissenschaft und Forschung, lassen wir mal außen vor. Wir kümmern uns um Absatz 2. Jugendschutz lassen wir auch mal außen vor. Die Sachen, die uns jetzt interessieren, sind Recht der persönlichen Ehre. Das ist schon so ein Gummiding, da weiß man schon. Da weiß man nie genau, was passiert. Und der schlimmste Satz ist halt, diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze. Das gibt der Regierung die Möglichkeit, dem Gesetzgeber die Möglichkeit, Gesetze zu erlassen, die die Meinungsfreiheit einschränken. Allein im Strafgesetzbuch habe ich 17 Stück davon gefunden. Das ist eine ganze DIN A4-Seite voll. Die schränken die Meinungsfreiheit ein. Insofern haben wir mit diesem Konstrukt in Deutschland quasi eine Meinungsfreiheit, mit der wir alles sagen dürfen, was der Staat nicht mit irgendeinem Gesetz verbietet. Klar, juristisch korrekt ist das nicht ganz, denn es gibt die Kernbereichslehre, die da besagt, man kann ein Grundrecht einschränken, aber niemals so sehr, dass es in seinem Kern zerstört wird. Naja, aber das haben wir auch alle gesehen, dass das durchaus nochmal anders geht. Von diesen 17 Paragraphen mal ganz kurz so ein Überblick, was es da alles gibt. Der lustigste ist Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Paragraph 90 Strafgesetz. Also ich weiß nicht, wie ich über Frank-Walter Steinmeier reden kann, ohne ihn zu verunglimpfen, deswegen rede ich nicht über ihn. Aber kommen wir zu den Klassikern. 86a ist das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen. Also so alles, was mit NS-Zeit, Heil Hitler und so zu tun hat, sollte man unterlassen, weil strafbar. Das gefährdende Verbreiten personenbezogener Daten ist eine Falle, weil da hat jemand doch tatsächlich mal nach der Corona-Zeit die schlimmsten Zitate zusammengestellt, die Politiker und Personen des öffentlichen Lebens von sich gegeben haben und die bei X veröffentlicht und der hat deswegen eine Verurteilung bekommen. Dann haben wir Belohnung und Billigung von Straftaten, das ist auch schwierig, das Ding, sehr problematisch. Zum Beispiel alle, die jetzt sich darüber freuen, dass Charlie Kirk ermordet wurde, machen sich damit strafbar. Nur, dass diese Leute komischerweise hier nicht verfolgt werden. Da kann man sich was bei denken. Dann gibt es den 166, der Gotteslästerungsparagraf, Beschimpfung von Bekenntnissen Religionsgesellschaften. Greift komischerweise nicht, wenn man sich über die katholische Kirche lustig macht, aber bei einer gewissen anderen Religion kann es eng werden. Dann haben wir ein ganzes Ding, das ist 85 fortfolgende, 85 Beleidigung, 186 üble Nachrede und 187 Verleumdung. Mit der Verleumdung, das kann man noch nachvollziehen irgendwo, weil das ist eine unwahre Tatsache über jemanden behaupten, die dem Schaden zufügt. Das sollte aber wie in den USA eine zivilrechtliche Sache sein, dass derjenige, der das tut, dafür zur Kasse gebeten werden kann, für den Schaden, den er anrichtet. Hier wird strafrechtlich verfolgt und der Staat kassiert die Strafe. Und wenn man ihn dann zivilrechtlich verklagt, hat er nichts mehr. Ja, das ist also so, Beleidigung, üble Nachrede. Naja, Beleidigung ist halt sehr problematisch, weil das passiert schnell. Hatte mal einen guten Grund, warum es das gibt. Weil es gab mal eine Zeit, da wurden hier Beleidigungen geklärt untereinander. Da traf man sich morgens um 5 Uhr in der Waldlichtung und jeder hatte eine Knarre. Da machte es zweimal Peng und dann war das Thema geklärt oder auch nicht. Das wollte der Staat dann an sich reißen und Leben retten. Kann man ja auch nachvollziehen. Ist aber heute Quatsch, braucht keiner mehr. Ja? Haben wir aber noch. Dann gibt es den 189, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Der Verunglimpfung ist übrigens Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung in eins gepackt. Verstorbener geht, der kann sich ja selbst nicht mehr beschweren, das dürfen dann nur die Erben, die Nachfahren wegen anzeigen. So, dann haben wir einen sehr, sehr problematischen, den ich nicht außen vor lassen möchte, die Volksverhetzung. ursprünglich mal gedacht, um nach dem Zweiten Weltkrieg nicht anzufangen, irgendwas zu leugnen oder zu verharmlosen. Auch nachvollziehbar, wenn auch eine verfassungswidrige Einschränkung der Meinungsfreiheit. Aber inzwischen ist dieser Paragraph aufgeblasen worden, bis zum geht nicht mehr. Er hat also jetzt das 4- oder 5-fache seiner ursprünglichen Länge und ist so gefasst, dass schon eine pointierte Kritik an der Migrationspolitik da reinfällt. Deswegen die wachsenden Verfahren. Und da gibt es ja noch was ganz Berühmtes, die zwei Worte, die Alliteration Hass und Hetze. Uns wird immer eingeredet, Hass und Hetze wäre verboten, ist aber nicht so. Das sind keine Straftatbestände, es ist eine Erfindung, das ist eine linke Worthülse, die die Meinungsfreiheit einschränken soll. Hass ist ein Gefühl, darf man haben, darf man auch zum Ausdruck bringen. Es kann ja auch jeder sagen, ich hasse Donald Trump, da wird nie was passieren. Ja? Und Hetze ist eh so ein sozialistisches Wort, das war in der DDR und im Dritten Reich halt staatsfeindliche Hetze und so. Und das machen sie heute auch. Hetze ist nichts anderes als Kritik an der Regierung. Und wenn es denen nicht passt, ist es halt Hetze. So, das war so ein kleiner Überblick. Ich habe nicht viel Zeit, deswegen in Kürze die wichtigsten Tipps. Aber es gibt noch eine gute Nachricht. Man kann unser Bundesverfassungsgericht gern kritisieren, auch jetzt speziell aus aktuellem Anlass. Aber in puncto Meinungsfreiheit ist es noch eine sichere Bank. Die haben immer im Zweifel für die Meinungsfreiheit entschieden, weil sie das für sehr wichtig halten. Und da habe ich auch keine Angst, dass sich das ändert, denn dann müssten die jetzt mit einem Schlag eine Kehrtwende hinlegen und 70 Jahre durchgängige Rechtsprechung pro Meinungsfreiheit einfach in die Tonne treten und sagen, ach, war nicht so gemeint. Das machen die nicht. Wenn die das machen würden, dann wird diese Rechtsstaat- und Demokratie-Simulation wirklich jedem so klar werden. Deswegen wird das vorerst nicht passieren, erst wenn alles vorbei ist.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de.
Kommen wir jetzt zu den Profi-Tipps. Wie beleidige ich oder sagen wir mal so, äußere auch mal scharf meine Meinung, ohne dass es dann zu einer Hausdurchsuchung kommt oder zu einer Anzeige. Der wichtigste Tipp ist, keine einfachen Formalbeleidigungen ohne alles andere. Arschloch, Drecksack und so, nicht gut. Kann man sagen, aber mit Sachbezug, dann geht's. Also ein, zwei Sätze erzählen, zum Beispiel dieses Schwachkopf-Ding, ja? Wenn man einfach nur Schwachkopf zu unserem Vettern Wirtschaftsminister, unserem ehemaligen sagt, das kann ärgerlich sein. Aber wenn man sagt, der Mann wusste nicht, was eine Pendlerpauschale ist, was eine Insolvenz ist und was Inflation ist und sowas, ist dann Wirtschaftsminister einer großen Volkswirtschaft so ein Schwachkopf. Dann geht's, weil dann ist ein Sachbezug. Also immer dran denken, immer was dazu schreiben, nie einfach so ein Wort hinknallen, sondern immer irgendeine Begründung. Und das Gute ist, die Begründung muss noch nicht mal stimmen. Ja? Denn das ist Meinung. Meinung darf falsch sein. Eindeutige Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Aber Hauptsache, was dazu schreiben. Und dann gibt es noch für Fortgeschrittene die Auslegungsregel des Bundesverfassungsgerichts. Wenn eine Äußerung mehrere Möglichkeiten der Auslegung hat, muss das Gericht immer die harmloseste oder nicht strafbare zugrunde legen. Und das ist so, wenn man das kann, dann macht das richtig Spaß. Ich nenne ein einfaches Beispiel. Da hat in Bayern ein Unternehmer ein Plakat aufgehängt, wo man Ricarda Lang auf so einer Dampfwalze sah. Und das hat die natürlich gleich als Beleidigung angezeigt, wegen ihrer damaligen Körperfülle. Aber hat der gesagt, nee, ich sag damit nur, dass die Grünen wie eine Dampfwalze unser ganzes Land platt machen. Und da ist er rausgekommen mit der Sache. Ne? Also immer schön mehrere Auslegungsmöglichkeiten, dann sind sie auf der sicheren Seite. Und man darf den Fehler nicht machen, dass man denkt, so eine Beleidigung geht, das denken viele, wenn man sagt, ich meine, du bist ein Arschloch. Das wäre dann eine Meinungsäußerung. Das ist Quatsch, das ist dann eine Meinungsäußerung. Aber du Arschloch ist auch eine Meinungsäußerung. Also es geht so nicht. Niemals drauf reinfallen. Es ist so ein populärer Irrtum. Man muss unterscheiden zwischen Meinungen und Tatsachenbehauptungen. Das ist ganz wichtig. Tatsachenbehauptungen haben dann einen kleinen Nachteil, wenn sie die aufstellen. Die sollten tunlichst wahr sein und sollten das auch beweisen können, denn sie sind in der Beweislast, wenn sie irgendwas behaupten. Ja? Das Verbreiten von wahren Tatsachenbehauptungen ist nicht strafbar. Außer in einem einzigen Fall, wenn das nur dazu dient, eine Person verächtlich zu machen und nicht von öffentlichem Interesse ist. Also wenn Sie jetzt über einen Politiker so Privates von dem verbreiten oder über jemanden, den Sie nicht mögen, und da ist irgendwas aus dem Schlafzimmer, was aber keinen anderen was angeht. Auch wenn das stimmt, ist das trotzdem in dem Fall halt sehr grenzwertig. Unterscheiden zwischen Meinungen und Tatsachenbehauptungen, das hat ja Korrektiv sehr gut hinbekommen mit dieser Wannsee-Konferenz-Lüge, weil die haben den ganzen Artikel, um den es da ging, als so eine fiktive Geschichte, als eine Meinungsäußerung. Die haben es auch vor Gericht gesagt, das ist kein Tatsachenbericht, das ist eine Meinungsäußerung. Und Professor Vosgerauer hat ja dann einige Leute zur Strecke gebracht, die das zitiert haben, aber als Tatsachenbehauptung. So hat er gegen die ganzen Rundfunkanstalten und die Presseorgane gewonnen. Also man sollte da sehr sauber unterscheiden. Es gibt dann die Mischaussagen, die zum Teil Meinungsäußerungen und auch mit Tatsachenkern versehen sind. Da muss man auf die Gewichtung achten, das tun die Gerichte. Die Meinung sollte dann überwiegen. Also lieber 2-3 Sätze Meinung schreiben, bevor Sie eine Tatsachenbehauptung aufstellen, die nicht stimmen könnte. Wenn die dann nicht stimmt, verbunden mit mehr Meinung, kommen Sie damit durch. Sie brauchen natürlich einen guten Anwalt, das muss ich mal wieder dazu sagen. Ja? Was man auf keinen Fall tun sollte, ist Zitatfehler. Wenn Sie jemanden zitieren, in Anführungszeichen, dann muss das wörtlich stimmen. Sonst können Sie deswegen wirklich Ärger kriegen. Und zwar gar nicht mal unbedingt strafrechtlich, sondern zivilrechtlich. Das wird dann noch richtig teuer. Also wenn Sie zitieren, müssen Sie sicher sein, dass der Wortlaut so stimmt. Ansonsten nehmen Sie indirekte Rede irgendwie, dann können Sie auch selbst ein bisschen dann ein anderes Wort. Und wenn Sie nicht mehr genau erinnern können oder die Quelle nicht finden, da hat er so und so gesagt, das könnte so und so gemeint sein. Das passt dann. Das muss nicht wörtlich sein. Und jetzt kommen wir nämlich wirklich zu einer Königsdisziplin. Das sind die Synonyme. Es gibt ja für die meisten Worte mehrere, für die meisten Dinge mehrere Worte, mehrere Begriffe, die es ungefähr dasselbe meinen. Ja? Und ich komme wieder auf diesen Korrektivartikel zurück, wo es ja um Remigration ging. Aber da stand da ja nicht. Die haben ja Deportation und sowas gesagt. Ja? Das Wort ist dort nie gefallen, laut übereinstimmender eidesstattlicher Versicherung der Anwesenden. Es ging nur um Remigration, aber die haben natürlich Deportation gesagt. Das können die auch. Man kann das als Meinungsäußerung auslegen, solange man es nicht falschwörtlich zitiert. Man kann sagen, da wurde über die Deportation von Menschen gesprochen, denn das Wort ist nicht verboten, aber es erinnert, es macht im Kopf ja was. Bei Deportationen denkt man ja nicht daran, dass jemand irgendwie freiwillig zum Gehen bewogen wird oder vielleicht, dass sie müssen ausreisen, sondern denkt da jeder an die Züge nach Auschwitz. Und genau das wollten die. Ja? Bilder im Kopf macht das. Aber das können Sie auch. Wenn Sie mal eine Sache härter ausdrücken wollen, suchen Sie ein böseres Wort für das, was Sie sagen wollen, und dann funktioniert es. Ist eine Meinungsäußerung, und die Gerichte sind keine Deutschlehrer, die einen Ausdrucksfehler einem anschreiben. Da kann man auch mal über die Stränge schlagen. Das funktioniert wunderbar. Dann versuchen Sie es zu vermeiden, irgendwelche Vergleiche zum Dritten Reich zu ziehen. Ich weiß, es ist nervig, weil die Gegenseite das ja ständig und immer tut und Nazi, Nazi, Nazi brüllt und man gerne nochmal zurückschlagen möchte. Das Problem ist aber, unser Eins ist schnell im 130er drin, Volksverhetzung durch Verharmlosung. Wohingegen, bei denen sagt das keiner, aber wir sind die Bösen und wir verharmlosen dann. Deswegen Finger weg, außer man ist auch da Profi drin. So, das war so ein Crashkurs jetzt über die wichtigsten Sachen. Ich habe leider die Zeit, nicht in die Tiefe zu gehen. Aber es gibt ja noch den Fall, Sie haben sich an alles gehalten, was ich gesagt habe, aber der Staat hat trotzdem irgendwie es auf Sie abgesehen und dann gibt es zwei Dinge, die passieren können. Die harmlosere Variante ist, da kommt ein Brief von der örtlichen Polizei und da steht drauf Vorladung. Sie sollen bitte kommen, gegen Sie wird ermittelt wegen einem der Paragraphen, die ich eben aufgezählt habe. Ja? In der Regel Beleidigung oder den Majestätsbeleidigungsparagraphen, den 188er über Politiker, die man es gar nicht beleidigen darf. Was meiner Ansicht nach verfassungswidrig ist, aber es ist ein eigenes Thema. Und dann steht also nicht genau da drin, was man gesagt hat und wo es passiert. Einfach nur Datum und Uhrzeit. Wenn Sie aber nicht mehr genau wissen, was Sie zum Beispiel zu dieser Uhrzeit irgendwo gepostet haben oder gesagt haben, dann wird es schwer. Und dann sollen Sie am so und so viel, um so und so viel Uhr da auf der Wache erscheinen und dann eine Aussage machen. Nein, auf keinen Fall gehen Sie dahin. Haben Sie verloren. Wenn Sie dahin gehen, haben Sie verloren. Sie wissen nicht, was man gegen Sie vorbringt. Sie sind dann überrascht, wenn man es Ihnen vorlegt. Und Sie reden sich um Kopf und Kragen. Außer Sie sind Experte für Äußerungsrecht. Dann kann man es vielleicht mal versuchen. Aber besser nicht. Was man macht, ist in diesem Moment, geht man zum Anwalt, tunlichst zu einem, der sich damit auskennt, denn sonst wird es auch schwierig. Und der beantragt erstmal Akteneinsicht. Und dann kriegt man die Akte von der Staatsanwaltschaft, dann sieht man dann, wann man was genau gesagt hat, und dann kann der Anwalt sich darauf vorbereiten und mal in Strafrechtskommentaren gucken, ob das wirklich unter die abgeurteilten Sachen geht oder ein paar Urteile finden. Ne? Und dann sollte der Anwalt sich äußern. Sie sagen nichts. So, oder es gibt die unschönere Variante, die ich eingangs schon erwähnt habe. 6 Uhr morgens tritt Ihnen unsere Demokratie die Tür ein und beschlagnahmt alles, was Sie im Haus haben an Kommunikationsgeräten. In dem Fall, es gibt im Internet sehr viele gute Videos von Anwälten, wie man sich bei einer Hausdurchsuchung verhält, weil es ist zu lang, wenn ich es jetzt im Detail sage. Gucken Sie sich die Videos an. Ich kann sehr empfehlen Konstantin Grubwinkler, ein Anwalt, der im Internet viele, auf YouTube viele tolle Videos macht. Der erzählt das sehr schön. Ich sage nur ganz kurz, das Wichtigste ist, keinen Widerstand leisten. Nicht die anpöbeln. Das bringt nichts. Sie können nichts machen. Sie können nur unangenehm auffallen. Und am Ende liegen sie gefesselt am Boden. Muss nicht sein. Nur Idioten wehren sich da und spucken darum oder schlagen darum. Sie können nichts machen. Sie verlieren. Also ruhig bleiben. Sich eine Abschrift, das haben die auch extra dabei, des Durchsuchungsbeschlusses geben lassen. Und genau gucken, was da drin steht. Was die suchen und wo die suchen dürfen. Wenn zum Beispiel ihr Auto nicht drin aufgeführt wird, ist, dann dürfen die auch nicht ins Auto gehen. Und genau gucken da drauf. Und den behalten sie. Sie helfen nicht mit bei der Durchsuchung. Sie belasten sich nämlich nur selbst. Nicht mithelfen. Vielleicht finden die ja nichts. Ne? Warum machen die Durchsuchungen überhaupt? Wegen eines Wortverbrechens? Nein, das Bundesverfassungsgericht erlaubt das eigentlich gar nicht. Diese ganzen Sachen werden im Nachhinein, wenn man Beschwerde einlegt, meistens kassiert, weil es unverhältnismäßig ist. Weil die Beleidigung ist das am geringsten bestrafte Delikt im ganzen Strafgesetzbuch. Und wegen sowas einem ein Grundrecht auf Unverletzbarkeit der Wohnung zu nehmen, ist schon sehr abenteuerlich. Die machen das natürlich, um sie einzuschüchtern. Denn das hört man in den Medien, wenn ich was schreibe, dann kriege ich eine Hausdurchsuchung. Und B, die hoffen auf Zufallsfunde. Ja, also wenn Sie den Mund aufmachen, politisch, achten Sie darauf, dass Sie keine Waffen haben, die Sie nicht haben dürfen, dass Sie keine Substanzen im Haus haben, die Sie nicht haben dürfen und dass Sie kein Bargeld oder Gold im Haus haben, dessen Herkunft Sie nicht erklären können. Dann sind Sie auf der sicheren Seite. Und haben Sie tunlichst Ihre Handysachen in der Cloud gespeichert. Denn Ihr Handy sehen Sie erstmal nicht mehr wieder, wahrscheinlich nie, sodass Sie sofort ein neues kaufen können, das 1:1 drauf kopieren. Dann ist der Schaden relativ gering. Aber schön ist es trotzdem nicht. Und ganz wichtig ist, am Ende der Hausdurchsuchung legen die Ihnen ein Protokoll vor und das sollen Sie unterschreiben. Nein, egal was die sagen, Sie unterschreiben nichts, absolut nichts. Sie sagen, dass Sie mit der Hausdurchsuchung nicht einverstanden sind. Denn wenn Sie unterschreiben, sind Sie einverstanden, dass die Ihnen das alles wegnehmen. Dann kann Ihr Anwalt noch nicht mal was machen. Und auf keinen Fall mit den Polizeibeamten über die Sache reden. Auf keinen Fall. Das ist selbst genauso dumm, wenn man zur Polizei hingeht und eine Aussage macht. Denn alles, was die sagen, wird schlecht protokolliert, wahrscheinlich sogar noch falsch. Und deswegen sagen Sie nichts und sagen Sie auch, dass Sie nichts sagen. Damit das völlig klar ist, damit die nicht nachher sagen können, da haben wir das, und das gesagt. Nein, Sie sagen, ich rede nicht mit Ihnen, meinen Namen, mehr gebe ich meinem Geburtsdatum und die Anschrift kennen Sie ja schon, sind ja bei mir, mehr kriegen Sie nicht. Und das immer wieder betonen. Auf keinen Fall irgendwas unterschreiben. Und dann sofort zum Anwalt. Ja, der wird dann wissen, was zu tun ist. Aber alles zusammengefasst, kann ich Ihnen nur raten, machen Sie von Ihrer Meinungsfreiheit, die Sie haben, regen Gebrauch. Denn die haben Angst davor. Und vor allen Dingen, fürchten Sie sich nicht, haben Sie keine Angst. Die können uns nicht alle einsperren. Und schon in der Bibel steht etliche Male der Satz, fürchtet euch nicht. Und ich kann Ihnen nur raten, lassen Sie sich Eier aus Stahl wachsen. Auch die Damen, das geht ja neuerdings. Denn Ihre Angst ist deren einziges und größtes Machtmittel. Die nähren sich von dieser Angst. Das ist deren Lebenselixier. Also lassen Sie sie einfach elendig verhungern. Es gibt auch gar keinen Grund, Angst vor denen zu haben. Denn in Wahrheit ist es genau umgekehrt. Die haben Angst vor uns. Sonst wäre denen völlig wurscht, was Lieschen Müller im Internet postet. Also wirklich, ja. Ob da einer Schwachkopf schreibt. Die haben Angst. Nackte, kalte Angst. Weil sie wissen, dass wir wissen, dass sie lügen. Ja, das müssen sich immer vor Augen halten. Die haben Angst vor uns. Und deswegen sage ich Ihnen, lieber Löwe vor dem Abgrund als Esel vor dem Kahn. Dankeschön.
Liebe Zuschauer, in Zeiten, in denen die Freiheit angegriffen und erodiert wird, brauchen wir Menschen, die für die Freiheit kämpfen. Kommen Sie zur Atlas-Initiative. Dort kämpfen wir für unsere Freiheit und auch für Ihre. www.atlas-initiative.de